Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
Mit Laura Kingston freut mich, dass Sie dabei sind. Und in diesem Sinne möchte ich Ihnen frohe Ostern wünschen, wenn Sie der orthodoxen Kirche angehören. Um den orthodoxen Ostersonntag und wie die Menschen ihn in Kosovo feiern, darum geht es gleich unter anderem im Gespräch, das ich mit meinem Kollegen Martin Sander führen werde. Der ist nämlich gerade dort unterwegs. Religiös bleibt es danach, wenn wir auf einen Pilgerweg gehen. Allerdings nicht den Jakobsweg, sondern auf den Kumanokuro in Japan. Und so spirituell der erste Teil des Sonntagsspaziergangs ist, nach den Nachrichten, das sage ich Ihnen jetzt schon mal, müssen Sie starke Nerven haben. Wir reisen in eine ehemalige Strafanstalt. Runterkommen können wir bei einer Schifffahrt auf dem Bodensee. Und wenn Sie noch nie in Kanada waren, dann sollten Sie bis zum Ende dranbleiben. Wir reisen in die Metropolregion Toronto. Jetzt fangen wir aber erstmal an mit dem Weltraum. Das hier ist Space Song von der Band Beach House. Die Republik Kosovo ist der jüngste Staat auf dem europäischen Kontinent. 2008 löste sich das Land von Serbien. Die meisten Staaten, darunter auch die der Europäischen Union, erkennen das kleine Land im Südosten Europas an, das zu über 90% von Albanern bewohnt wird. Aber es gibt auch eine kleine und dazu in vielerlei Hinsicht bedeutende Minderheit von Serben im Kosovo. Aus der offiziellen staatlichen Sicht der Republik Serbien sieht die Sache allerdings etwas anders aus. Dort spricht man vom sogenannten Kosovo und betrachtet den Staat weiterhin als Teil Serbiens. Über seinen genauen Status müsse erst noch entschieden werden. Für Serbien ist Kosovo nicht nur Kernbestand des eigenen Landes, sondern auch der Kern einer eigenen nationalen Mythologie. Mein Kollege Martin Sander ist gerade in Kosovo unterwegs und hat sich über die Geschichte schlau gemacht. Herr Sander, was genau hat es mit dem Mythos auf sich?
Ja, erstmal einen schönen guten Tag, Frau Kingston, oder wie die Albaner im Kosovo sagen, Mirdita. Die Serben sagen dann übrigens hier im Kosovo meistens Dobar dan, aber manchmal auch Mirdita. Ja, die Frage, was hat es mit diesem Mythos auf sich? kommen wir erstmal zu den historischen Tatsachen. Also am Anfang ein kleiner Sprung ins Mittelalter, ins Jahr 1389. Da gab es eine sehr bedeutende Schlacht für Europa. Die Schlacht auf dem Kosovo-Polje oder zu Deutsch die Schlacht auf dem Amselfeld. Und da kämpfte damals auf der einen Seite ein großes verbündetes christliches Heer unter der Führung eines serbischen Fürsten, der hieß Lazar. Und auf der anderen Seite kämpften die Osmanen unter dem Sultan Murad I. Wer hat gewonnen? 1389 ist unklar. Aber beide Anführer starben auf dem Schlachtfeld. Und diese Geschichte, diese Schlacht, die markiert dann den Anfang einer großen Legendenbildung und natürlich auch den Anfang einer 500-jährigen Geschichte der Osmanen, der Besetzung Südosteuropas und des Balkans durch die Osmanen. Und der Amselfeld-Mythos ist eine serbische Legendenbildung. Und danach haben sich, so hat man dann im 17., 18. und 19. Jahrhundert gesagt, haben sich die Serben geopfert auf diesem Schlachtfeld. Sie haben zwar irdisch verloren, aber dafür als Märtyrer für die gute Sache haben sie ein Gottesreich gewonnen und das eben in Kosovo. Also Kosovo als Gottesreich. Ein Schicksalsort der serbischen Geschichte, so wird es auch verklärt. Und ja, im Laufe der Zeit sind zwar immer weniger Serben im Kosovo, aus den verschiedensten Gründen sind sie dort weggegangen oder gegangen worden. Aber, und obwohl die große Mehrheit schon seit langer Zeit aus Albanern besteht, gibt es diesen Mythos und den letzten großen Anlass, diesen Mythos zu instrumentalisieren, den gab es auch im Kosovo 1989 zum 600. Jahrestag der Schlacht. Da hat der damalige KP-Chef, der berühmt-berüchtigte Slobodan Milošević, aus Serbien eine aufrüttelnde nationalistische Rede vor Hunderttausenden von Serben gehalten. Und da hat er dann davon gesprochen, man stünde auch aktuell, also 1989, wieder in Schlachten und es könnte Kriege geben. Und das war dann der Auftakt zu den Jugoslawienkriegen der 90er Jahre, deren Folgen wir ja noch zu spüren bekommen.
Jetzt waren Sie ja selber auch auf dem Amselfeld, dem Kosovo-Polje unterwegs. Was sieht man da denn heutzutage?
Ja, ich war vorgestern mal da, habe mir das Gelände angeguckt. Das ist so eine Feld- und Wiesenlandschaft. Und im Hintergrund sieht man die Berge. Und im Mittelpunkt eine Gedenkstätte. Die Gedenkstätte ist übrigens in Titos Jugoslawien, also in den 50er Jahren entstanden. Und das ist so ein Feldsteinturm und abgezäunt. Und da gibt es Polizei. Die Polizei ist Kosovo-Polizei, aber der Polizist war ein Serbe. Der musste ich erstmal einen Ausweis abgeben. Ja, und dann bin ich da hochgeklettert auf diesen Turm. Und dann habe ich in die weite Hochebene Kosovo-Polje, also Amselfeld, geschaut. Und was mir da hängen geblieben ist, vor allen Dingen ein Blick auf ein Mausoleum. Das ist so, sieht aus wie eine Moschee ohne Minarett. Ist aus dem 19. Jahrhundert. Und da sollen die Eingeweide von Murad I. noch liegen oder bestattet sein. Das heißt, von demjenigen Anführer der osmanischen Seite im Jahre 1389. Ansonsten war es leer und schlechtes Wetter.
Sie haben aber auch einige serbische Klöster besucht, haben Sie mir im Vorgespräch erzählt. Was hat Sie da am meisten beeindruckt?
Ja, also am meisten beeindruckt hat mich ein Kloster, das heißt Visoki Dečani. Das liegt dann sehr weit im Westen des Landes, nicht mehr weit von Montenegro entfernt. Da gibt es unglaublich viel gute Luft, viel Wasser und wenig Menschen. Und die Klosterkirche, die stammt auch aus dem frühen 14. Jahrhundert, also noch vor der Schlacht auf dem Amselfeld. Das ist eine Basilika mit gotischen Fenstern, mit unglaublich viel Marmor. Und die byzantinischen Fresken, auch aus dieser Zeit, auch aus dem 14. Jahrhundert, die haben sich bis heute erhalten. Man hat mir gesagt, das ist eine Besonderheit. Aber am meisten beeindruckt hat mich das Gespräch mit dem Klostervorsteher, mit Pater Sava Janjic. Er ist nicht ganz unbekannt. Sehr eindrucksvoll, ein Serbe, der selbst recht deutlich gegen den Nationalismus eingestellt ist. Hat selbst diverse Wurzeln, übrigens auch deutsche, kroatische und serbische. Ja, und der hat auch schon in dem Kloster mal Albaner vor serbischen Angreifern verborgen. Aber er kämpft natürlich jetzt in diesen Augenblicken, also in diesen Jahren, für die Sonderrechte der Serben im Kosovo. Man kann sich also überhaupt nicht vorstellen. Und auch der Pater Janjic kann sich nicht vorstellen, dass Serben zum Beispiel einfach in eine kosovarische Schule mit albanischer Unterrichtssprache gehen können. Und naja, er kritisiert die Menschenrechtslage im Blick auf die Verletzung der Menschenrechte durch die Kosovo-Albaner und auch die nationalistische Politik von Albin Kurti, dem Ministerpräsidenten. Das ist ein Kosovo-Albaner. Und Ja, also ich fand auch noch eindrucksvoll in dem Kloster, was die Mönche dort machen, wovon sie so leben. Da sind wir dann durch die Ställe gegangen. Also da gibt es Schafe, Kühe, Hühnerzucht. Es wird Käse hergestellt, sehr guter Käse, muss ich sagen. Es wird Wein erzeugt, Likör, Schnaps. Und dann kommen wir aber wieder zur Politik. Denn um sowas zu machen, braucht ein Kloster ja natürlich auch Grundbesitz. Und den hat man dem Kloster Visoki Dečani vor langer Zeit schon weggenommen. Und auch die Kosovo-Albaner an der Regierung wollten dem Kloster diese 24 oder 25 Hektar Grundbesitz nie zurückgeben. Obwohl das höchste Kosovo-Gericht, das Verfassungsgericht gesagt hat, es gehört zurückgegeben hat, haben die Regierenden und die Verwaltung immer wieder damit gezögert. Und erst vor wenigen Wochen hat man endgültig eine Entscheidung getroffen, wohl auch unter dem Druck von Europa, und gesagt, ihr kriegt diese 24 Hektar zurück. Und das bedeutet ja, dass diese Landwirtschaft, von der das Kloster lebt, weiter und vielleicht auch besser betrieben werden kann. Und abgesehen davon noch ein Satz, es gibt ein wunderbares altes Archiv dort, wo die Handschriften aus dem Mittelalter und aus der frühen Neuzeit aufbewahrt werden. Da kann man genau dokumentiert sehen, wie sich das Kloster mit den, ja, mit den osmanischen Herrschaften damals auseinandergesetzt hat.
Jetzt haben Sie viel auch von dem politischen Einfluss erzählt, den die Ordensträger da sozusagen ertragen müssen. Heute ist ja aber auch Ostersonntag im orthodoxen Kalender. Das wird ja bestimmt in den Klöstern begangen. Welche Bedeutung hat dieser Feiertag in Kosovo heute?
Ja, also in Kosovo insgesamt, Sie haben es ja eingangs in Ihrer Moderation erwähnt, 1,8 Millionen Bewohner, rund 90% davon sind Kosovo-Albaner, für die spielt das überhaupt keine Rolle. Man weiß fast gar nichts davon, man interessiert sich nicht. Es sei denn, was natürlich des Öfteren vorkommt, auch in der Hauptstadt Pristina, wo ich mich gerade aufhalte, dass dann doch viele Serben und Albaner ganz friedlich nebeneinander und miteinander leben. Für die Serben und für die orthodoxe Kirche, für die serbische orthodoxe Kirche ist das klar, ist das natürlich eines der wichtigsten Feiertage des Jahres, gerade heute der Ostersonntag. Und man hat überall in den Klöstern in den vergangenen Tagen schon Messen gefeiert. Viele Menschen sind aber auch aus Serbien gekommen. Ja, und es hat Tauffeiern gegeben. Also für die hat das schon eine Bedeutung. Aber ich muss ganz einschränkend sagen, ich würde sagen, für diejenigen, die mehr oder weniger sich identifizieren, nicht nur national, sondern auch religiös mit der serbisch-orthodoxen Kirche. Und da hatte ich doch so ein bisschen den Eindruck, dass das nicht allzu viele sind hier, dass sich auch vielleicht die serbische Minderheit für die Kirche und für ihre Riten nicht so ganz besonders interessiert. Aber auch das, muss ich zum Schluss noch sagen, wurde dann auch wieder politisiert, nämlich durch eine Osterbotschaft des serbischen Staatspräsidenten Aleksandar Vučić. Der hat dann nochmal gesagt, Kosovo, das ist das Heiligtum der Heiligtümer und das wird ein ewiger und integraler Bestandteil Serbiens sein und dafür werden wir weiter kämpfen. Und das sagte Vučić am Ostertag. Oder davor.
Mein Kollege Martin Sander war in Kosovo unterwegs und hat uns erzählt, wie dort auch der orthodoxe Ostersonntag heute gefeiert wird. Und jetzt hören wir mal in Musik aus dem Kosovo rein.
Sa zov sedlom pođoše.
Das mystisch-spirituelle Herz Japans schlägt wahrscheinlich auf der Halbinsel Ki südlich von Osaka. In Berglandschaften, Bambuswäldern und am Küstenstreifen liegen fast 90.000 Shinto-Schreine und buddhistische Tempel. Sie sind miteinander verbunden über ein 1000 Jahre altes Pilgerwegenetz, den Kumano-Kodo. Und der ist hunderte von Kilometern lang. Mit dem spanischen Jakobsweg eigentlich nicht ganz zu vergleichen, aber beide haben den Status UNESCO-Weltkulturerbe. Es heißt, dass der Kumano ein Weg der Wiedergeburt für Geist und Seele sei und dass man nach der Erneuerung, die man hier erfährt, in ein neues Leben aufbrechen könne. Und das heißt auch, dass der uralte mystische Zauber, der über dem Wegenetz liegt, noch heute erfahrbar wäre. Mein Kollege Peter Kaiser ist auf dem Kumano-Kodo ein wenig gegangen.
From now on, I will start the training period. And after this orientation, we will change the costume.
Jetzt beginne ich mit der Trainingseinheit. Nach dieser Einführung hier werden wir die Kleider wechseln. Das bedeutet, dass wir die Initiation beginnen. Ein anderer Teil des Trainings ist, ich werde meine Haltung wechseln. Jetzt bin ich freundlich, aber während des Trainings werde ich das nicht mehr sein. Ich sage dann nicht mehr, bitte, oder könntest du das oder das tun.
I'm not supposed to be friendly during the training, like without please or would you like or something like that.
7 Uhr morgens, Oktober. Auf den Zedernwäldern der Bergkette Dewasansan am Mount Haguru liegt der Morgennebel. Es ist still in Daishobo, der Yamabushi-Mönchsherberge, die am Fuß des Berges liegt. Yamabushi heißt die, die sich in den Bergen hinlegen. Gemeint sind jene japanischen Mönche, die Riten wie gehen über glühende Kohlen, meditieren unter einem eiskalten Bergwasserfall und anderes in den drei Bergen Haguro-san, Gassan und Yudono-san praktizieren. Der 53-jährige Yamabushi Takeharu Kato, nur kurz Tak genannt, spricht ernst mit den Teilnehmern des Trainings, 3 Männer, 3 Frauen.
Please do not misunderstand. I intentionally use the kind of order mood.
Bitte versteht mich nicht falsch. Ich nehme den Kommandoton nur deshalb an, damit ihr euch voll konzentrieren könnt. Ihr seid keine Gäste oder Besucher, ihr seid Teilnehmer. Und was noch wichtig ist, die Philosophie des Yamabushi ist Uketamo. Das heißt übersetzt, ich akzeptiere, vorbehaltlos. Wenn ein Meister oder dessen Assistent dir etwas aufträgt, dann ist es dir nicht gestattet, nachzufragen oder dich nach dem nächsten Schritt zu erkundigen. Akzeptierst du das?
Do you accept that?
Uketamo.
Vorgestern hatte der Bus an einem Ochi-Schrein mitten in den japanischen Ki-Bergen gestoppt und ich stand dann auf einer der 7 Routen, die mit insgesamt 600 Kilometern Umfang den Kumano-Kodo ausmachen, Japans heiligsten Pilgerweg. Mit mir Hattori Megumi, die Fremdenführerin.
Wir sind auf dem Kumano in der Präfektur Wakayama.
Der Kumano-Kodo umfasst das Gebiet der Präfektur Wakayama, dann Osaka und Mie, zuletzt Nara. Vielfach ist es bergiges Gebiet, die Berge sind bis zu 2000 Meter hoch. Seit Jahrtausenden wird die Bergregion Kumano als mystische, heilige Region bezeichnet, denn hier, heißt es, verweilen die Götter. Ziel der auf tagelangen Wanderungen sind meist die 3 großen Shinto-Schreine in den ruhigen Ki-Bergen, zusammen als Kumano-Sansan bezeichnet. Doch eigentlich
geht es nicht unbedingt um einen bestimmten Weg, aber die ehemaligen Kaiser zwischen dem 10. und 13. Jahrhundert besuchten beispielsweise zuerst den Kumano-Kodo-Hongu-Taisha-Schrein. Dann haben sie den Nashi-Taisha-Schrein mit dem großen Wasserfall und dann den Hayatama-Taisha-Schrein besucht.
Es geht jetzt an einem Zaun vorbei in die Wälder. Kurz darauf schreit eine Krähe. Vielleicht der Yatagarasu, der dreibeinige Krähengott. Hier am Weg Hoshinmon-Ochi hockt der Yatagarasu auf einer am Wegrand aufgestellten Steinmönchsfigur mit Pilgerstab. Der Krähengott, von den Japanern als göttlicher Führer auf dem Kumano-Kodo angesehen, soll vor allem zu den großen Schreinen führen. Heute hat der Krähengott die Sonne gefressen. Es regnet über den Zedernwäldern, die Bambusgräser am Boden stehen in feuchtem Grün und Braun. Ein seltsamer Ton liegt in der Luft wie ein tiefes Raunen. Später weiß ich, die Japaner glauben, auf diesen mystischen Pfaden würden sich die Geister der Ahnen versammeln, um mit den Pilgern Kontakt aufzunehmen. Doch
heutzutage gehen Menschen nicht unbedingt diesen Weg zu den Heiligtümern oder um sich selbst zu heilen. Manche gehen eher diesen Weg als Teil einer der japanischen Sehenswürdigkeiten. Aber immer noch besuchen Japaner auf diesem Weg einen Schrein, um so eine Art heilige Quelle in sich selbst zu suchen.
Einer der sieben Pfade ist die Yoshino- und Omine-Route. Diese Route nutzen die Yamabushi-Mönche für ihre asketischen Übungen. Yamabushi-Meister Swasa sagt:
Ich möchte, dass auch normale Menschen diese Erfahrungen machen und die Übungen mitmachen. Denn das ist der tiefe Zweck der Bergmönche, Wissen zu erlangen.
Die Gruppe hat das Training begonnen. Immer weiter geht es jetzt in den Wald hinein. Bald fällt vor der Gruppe ein kräftiger Wasserfall aus einer Bergfalte herab. Die Prüfung beginnt. Takio, die Wasserfallmeditation.
Wartet hier. Wir müssen uns vorbereiten für die Wasserfallzeremonie. Macht, was ich mache. Haltet Abstand, okay?
Tak stellt sich breitbeinig wie ein Karatekämpfer hin und vollzieht mit beiden Armen und Händen schaufelnde Bewegungen vom Waldboden zu sich hin. Dabei ruft er:
Hey! Hey!
Die Frauen und Männer schaufeln mit weit ausholenden Bewegungen Waldenergie vom Boden zu sich und atmen tief ein, tief aus, im Rhythmus der Rufe, mit denen die Berggötter angerufen werden. Dann kommt die Takio, die Wasserfallmeditation. Sie ist einer der härtesten Riten des Shugendo-Glaubens. Dabei dient die Meditation nicht nur der Reinigung selbst, sondern soll auch eine Verbindung mit den Gottheiten herstellen. Yamabushi meditieren auch im Winter unter den Bergwasserfällen.
Versucht nicht irgendetwas zu regeln. Lasst es einfach so kommen, wie es kommt. Seid einfach eins.
Dass der Kumano-Kodo ein Wegenetz ist, erkennt man spätestens, wenn man mit den vielen Besuchern einen der drei Hauptschreine betritt. Es herrscht Gedränge, wie jetzt am Hongu-Taisha-Schrein.
Der Shinto hat viele Gottheiten, oft sagt man 8 Millionen Gottheiten. Deshalb ist eine Gottheit nur für einen kleinen Bereich zuständig. Deshalb, je nach Wünschen, Qual oder Sorge, suchen Leute nach verschiedenen Gottheiten in verschiedenen Schreinen. Zum Beispiel die Hauptgottheit des großen Kumano-Kodo-Taisha-Schreins heißt Susanoo. Diese Gottheit ist der jüngere Bruder der Sonnengöttin Amaterasu und sie ist die Urahnin der heutigen japanischen Kaiserfamilie. Hier gibt es 4 Haupthallen für jede Gottheit. Ursprünglich gab es 12 Haupthallen unten, aber 8 wurden durch Überflutungen zerstört. Danach wurden diese 4 Haupthallen hier nach oben verlegt. Aber der Shinto kennt keine starren Gottheiten, deshalb wohnen sie nicht unbedingt immer in Gebäuden. Aber man muss die Existenz der spirituellen Wesen fühlen. Deshalb betet man hier nicht unbedingt gegenüber der Gottesstatue, sondern wir beten eigentlich innerlich. Weil der Shinto keine starren Gottheiten hat und sie nicht unbedingt darum im Gebäude wohnen, muss man sich bei ihnen bemerkbar machen. Darum läutet man diese Glöckchen oder man klatscht in die Hände.
Mit dem Camino in Spanien ist der Kumano Kodo einer der zwei Pilgerwege, die weltweit den Status UNESCO-Weltkulturerbe besitzen. Für den Kumano Kodo heißt es, wer ihn gegangen sei, der habe Japan verstanden. Vielleicht stimmt das für Pilger, die sich tagelang der Stille der Ki-Zedernwälder ergeben, in den Schreinen die Götter angerufen haben, die Ahnen raunen, den Krähengott schreien hören oder sogar die Riten der Yamabushi mitmachen. In jedem Fall heißt es, wer einmal den Kumano Kodo gegangen sei, der kommt wieder und lehrt seinen Geist auf dem Weg.
Peter Kaiser war auf dem Kumano Kodo in Japan unterwegs. Nach den Nachrichten stoßen wir mit einem Glas Champagner auf dem Bodensee an. Allerdings wird es danach unheimlich in Tasmanien. Also machen Sie sich auf alles gefasst.
Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
Immer noch mit Laura Kingston und ich nehme Sie gleich mit in die Geschichte des Bodensees.
Thank you.
Wir schreiben das Jahr 1824. Dampfloks fahren erst seit wenigen Jahren. Ludwig von Beethoven ist schon ertaubt, dirigiert aber noch immer. Und am Bodensee legt im Dezember erstmals ein Schiff mit Fahrgästen an Bord ab. Konkret war es der Dampfer Wilhelm, benannt nach dem König von Württemberg, der von Friedrichshafen aus um die 5 Stunden benötigte, um das gegenüberliegende Schweizer Ufer zu erreichen. Das war der Auftakt zur Fahrgastschifffahrt auf dem Bodensee. Heute nutzen pro Jahr um die 4 Millionen Feriengäste, Tagesausflügler, aber auch Einheimische die Angebote der Weißen Bodenseeflotte. Um an das Jubiläum zu erinnern, warteten die Kapitäne im Jahr 2024 aber nicht bis zum Dezember, sondern erinnerten im April an die Anfänge. Und Thomas Wagner war mit dabei.
Ein langgezogenes Hubsignal. Ablegen von Friedrichshafen mit der MS Schwaben, Baujahr 1937, der Oldtimer der Weißen Bodenseeflotte. An diesem Vormittag freuen sich die Fahrgäste auf einen ganz besonderen Anlass.
Das Schönste ist natürlich, wenn sich die Schiffe treffen, Spitze an Spitze. Die Kapitäne stehen vorne auf der Spitze und überreichen die Flasche Champagner gegenseitig und wünschen allzeit gute Fahrt.
Auf was mich freut. Ganz arg, wenn die Schiffe so zusammenkommen zum Stern und wie knapp die voreinander standen. Wie die das Manöver machen und das finde ich auch ganz toll, das Ganze.
Ja, das ist erst nachmittags.
Ein buntes Völkchen hat auf dem Deck Platz genommen. Ältere Touristinnen und Touristen, manche mit Hut, viele Familien mit Kindern. Derweil nehmen die beteiligten Bodenseeschiffe, alle in strahlendem Weiß lackiert, Kurs auf das gemeinsame Ziel. In diesem Jahr ist das Meersburg. Auch die MS Schwaben bahnt sich eher gemütlich ihren Weg über die glatte Wasseroberfläche des Bodensees. Spannende Anblicke für die Fahrgäste.
Wunderschöne Bodensee, Fernsicht mit den Bergen, Schnee, schneebedeckte Berge. Herrlich. Die Alpen, Segelboote, Schiffe, viel Verkehr heute auf dem Bodensee.
Herrliche Landschaft mit Berge, Wasser.
Was aus Sicht vieler aber genauso wichtig ist wie die Aussicht, das gemütliche Gleiten übers Wasser. Entschleunigung pur auf dem Bodensee.
Ja, natürlich, das Gemächliche, ohne Hektik.
Ja gut, in einem gewissen Alter braucht man nicht mehr rasen, dann sitzt man mal und wartet, bis man ankommt. Oder?
Das sieht man auch auf alten Bildern, diese alten Schiffe hatten nicht mal eine Unterkunft für die Gäste. Die mussten also auf dem Freideck oben irgendwo sich aufhalten. Heute undenkbar. Wir feiern unser Jubiläum.
Und zwar ein rundes Jubiläum. 200 Jahre Fahrgastschiff auf dem Bodensee. Ein Anlass zum Rückblick auf die bescheidenen Anfänge findet Frank Weber, Geschäftsführer der Bodensee Schiffsbetriebe, die den deutschen Teil der Weißen Flotte betreibt.
Ja, los ging's am 1. Dezember 1824. Die Schifffahrt war ja traditionell vorher in erster Linie Transport von Vieh und Waren. Erst nach und nach kamen die Personen dazu und 1824, am 1. Dezember, wurde mit dem Dampfschiff Wilhelm, ein Glattdeckdampfer, die erste Fahrt von Friedrichshafen nach Rorschach durchgeführt, in die Schweiz, quer über den See. Und das war so der Beginn der regelmäßigen Personenschifffahrt.
Die damals vor allem einen Zweck hatte, Menschen auf dem kürzesten Weg von A nach B, vom deutschen zum gegenüberliegenden Schweizer Ufer zu bringen. Viel schneller, als dies seinerzeit auf dem Landweg möglich war. Doch schon bald entdeckten Feriengäste am Bodensee die Passagierschifffahrt für sich.
Es wurden dann wunderschöne Dampfschiffe gebaut. Die Schifffahrtsverwaltungen rund um den See, die haben sich richtig gehend übertrumpft mit schönen Dampfschiffen.
Die aber relativ langsam fuhren. Als in den 1930er Jahren die ersten Fahrgastschiffe mit Dieselmotoren in Betrieb genommen wurden, erlebte vor allem die Ausflugsschifffahrt einen enormen Aufschwung. Dann allerdings kam der Zweite Weltkrieg und um ein Haar wäre es zu Ende gewesen mit der Bodenseeschifffahrt.
Kurz vor Kriegsende gab es ja den NS-Beschluss, den Führerbeschluss, dass alle Schiffe versenkt werden. Und damals haben Kollegen in heutigem Österreich, in Bregenz und in Lindau sich in einer Nacht- und Nebelaktion die Schiffe mehr oder weniger geklaut und haben sie in die Schweiz gebracht. Damit wurden die Schiffe nicht versenkt und drum haben wir heute noch so schöne Schiffe wie eine Schwaben.
Der hat gerade zu mir gesagt, ich hätte junge Mannschaft, außer, also meine Mannschaft sei jung, außer Kapitän.
Auf der Schiffsbrücke der MS Schwaben ist die Stimmung gelöst. Steuerrad, viele elektronische Instrumente und ein Kapitän mit weißer Schirmmütze und blauer Uniform. Der Blick fällt aber auf die goldgefärbten Schultern.
Ein Bodenseekapitän hat 4 Streifen,
sagt Christoph Rimmele, der bereits seit 32 Jahren als Kapitän den Bodensee befährt. Einen anderen Beruf kann er sich nicht vorstellen.
Einfach rausgucken, dann sieht man das hier doch. Bei dem schönen Wetter auf dem See gibt doch was, nichts Schöneres.
Schließlich in Sicht die Stadt Meersburg und viele andere Bodensee-Fahrgastschiffe, die MS Austria, die MS Überlingen, die MS München und etliche weitere mehr. Sie fahren immer dichter beieinander.
Nur noch Sekunden bis zum Stern.
Nun haben sich die Schiffe in einem großen Kreis auf dem Bodensee angeordnet. Die Bugspitzen bewegen sich immer näher aufeinander zu.
Sie werden jetzt sehen, der Stern wurde erfolgreich und sicher gebildet.
Aber das ist längst noch nicht alles.
Das Motorschiff Überlingen und das Motorschiff Schwaben versuchen jetzt, sie fast zu berühren an der Bugspitze und zwei Mann tauschen Champagner aus. Noch haben sie es nicht, aber jetzt geht's ran, noch 2 Meter, 1,50.
Halber Meter, 20 Zentimeter, einen Applaus, Schwaben und Überlingen. Und das Fläschlein wechselt die Besitzer, ist ganz, ganz schön.
Blaskapellen, die auf allen Fahrgastschiffen mit dabei sind, spielen gemeinsam die Fischerin vom Bodensee. Die Schifffahrtssaison ist eröffnet. Dann die Rückfahrt. Windböen fegen übers Wasser, statt glatter Oberfläche nun Wellengang. Die meisten eilen ins Schiffsinnere, nur ein paar Unentwegte bleiben auf dem Freideck. Sie wissen, auch das ist Bodensee. Das Wetter ändert schnell mal sein Gesicht.
Naja, aber man hält's aus, Kapuze, alles bestens. Das ist typisch hier, ja. Das haben wir schon öfters erlebt.
Ja, so ist halt der See. Es wechselt immer wieder. Wenn man denkt, es ist jetzt ein schönes Wetter heute, dann muss man immer ein wenig so beobachten, was eigentlich noch kommen kann.
Und heute trotzdem Wind, genau.
Sicher unterwegs sein auf dem Bodensee. Fahrgäste bei Wind und Wetter mal vom Schweizer zum Deutschen, vom Deutschen zum Österreichischen und vom Österreichischen zum Schweizer Ufer bringen. Das war bereits vor 200 Jahren bei der Gründung das Markenzeichen der Bodenseeschifffahrt. Und das ist es bis heute geblieben.
Mein Kollege Thomas Wagner war am Bodensee unterwegs. Ich muss ja zugeben, ich war noch nie da. Musik kommt jetzt von The Paradise Motel.
Thinking nothing's
Wenn ich Tasmanien sage, woran denken Sie dann? Vielleicht an den tasmanischen Teufel, an Schlangen, Spinnen und lauter Ungeziefer? Die gibt es auf der Insel südlich von Australien auch. Aber es gibt dort auch einen Ort, der oft als Hölle auf Erden bezeichnet wurde. Und das hat nichts mit gefährlichen Tieren zu tun. Port Arthur war lange Zeit die größte Sträflingsanstalt Australiens, in der Zehntausende britische Häftlinge eingesessen haben. Heute ist das Gefängnis Touristenmagnet und UNESCO-Weltkulturerbe. Mein Kollege Michael Marek hat Port Arthur besucht.
Port Arthur war die Hölle auf Erden.
Als die Briten hier ankamen und später die Siedler, hatten sie eine simple Vorstellung von diesem Land, dass es dazu da war, erobert und ausgebeutet zu werden. Auch ruhiges Land.
Auch fauliges Schwemmholz mit ein paar Sittichen darüber.
Ein Bachlauf mit einem Beutelteufel.
Eine Moorlandschaft.
Auch ein Regenwald mit Aborigines.
Eine Holzbrücke vor einem mächtigen viktorianischen Herrschaftshaus.
Kann zu einer Sträflingsanstalt hinführen.
Das Blut ist geronnen, die schweren Fußeisen der Gepeinigten sind zerfallen. Keine knallenden Peitschen sind mehr zu hören, keine Schreie des Schmerzes, der Willkür, des Sadismus, nicht die Hetzjagd der Hunde, nur unser Wagen, mit dem wir unterwegs sind durch eine idyllische Landschaft. Port Arthur im Südosten Tasmaniens. Es riecht nach Fish and Chips. Der kleine, beschauliche Ort an der rauen Tasmansee liegt 90 Autominuten von Hobart entfernt, der Hauptstadt des australischen Bundesstaates. Während dort moderne Häuser in den blauen Himmel ragen, gibt es in Port Arthur mit seinen 250 Einwohnern vor allem Holzhäuser und alte viktorianische Gebäude. Von 1830 bis 1877 befand sich hier das größte Gefängnis im britischen Empire außerhalb des Mutterlandes. Zugleich war Port Arthur die sicherste und gefürchtetste Sträflingsstätte Australiens. Heute ist der Ort ein Freilichtmuseum und gehört seit 2010 zum UNESCO-Welterbe. Eine Touristenattraktion. 250.000 Besucher kommen jedes Jahr, um sich zwischen den historischen Gebäuden und Ruinen auf eine Zeitreise zu begeben.
Hier sehen Sie die Zellen. Das Gebäude besteht aus Ziegelsteinen. Die Zellen wurden aus Sandstein gebaut. Eine Zelle war 1,30 Meter breit und 2,10 Meter lang. Die Gefangenen schliefen in Hängematten. Tagsüber musste die Matratze oder Hängematte aufgerollt und ordentlich verstaut werden. Es gab dafür ein Regal, in welchem auch Napf, Löffel und Becher ihren Platz fanden. Mehr Besitz gab es nicht.
Liz Latrobe arbeitet in Port Arthur als Historikerin und Museumsführerin. Die End-50erin fällt auf mit ihren violett gefärbten Haaren, ihrer energischen Stimme und der bunten Halskette mit dem runden Jadestein in der Mitte. Die weitläufige Gefängnisanlage von Port Arthur ist heute ein Freilichtmuseum, die sich über ein hügeliges Gelände zieht und U-förmig von einer Meeresbucht begrenzt wird. Große Zypressen stehen Wache vor den Ruinen, Schwarzdrosseln suchen nach Futter. Die britischen Kolonisten hatten sie aus ihrer Heimat mitgebracht, genau wie die Pflanzen für den Rosengarten des Kommandanten. Doch der Ort war alles andere als eine Idylle. Mit Grausen dachten die Sträflinge an jenen Ort, der 16.000 Kilometer von England entfernt lag und eine Reise ohne Rückfahrschein bedeutete.
Insgesamt wurden 163.000 Sträflinge nach Australien deportiert. Davon 73.000 allein nach Tasmanien, das damals Van Diemen's Land hieß. Nach Port Arthur kamen die Sträflinge mit den höchsten Sicherheitsstufen, also 5, 6 und 7. Port Arthur war ein Hochsicherheitsgefängnis. Port Arthur's Level 5, 6 und 7, so it's a
maximum security prison. Es gab 7 verschiedene Kategorien von Sträflingen. Je höher die Klassifizierung, desto schlimmer ihre Taten. Diese Hierarchisierung schlug sich auch im Gebäude nieder. Die einfachen Sträflinge waren im Erdgeschoss untergebracht. Ihre Kleidung war blau oder grau. Je mehr man auf dem Kerbholz hatte, desto mehr fiel man in Ungnade und wurde nach oben verlegt. Für einen Sträfling der Stufe 7 galten maximale Sicherheitsvorkehrungen. Name und Individualität wurden getilgt. In ihrer Gefängniskleidung ähnelten die Sträflinge Harlekinen. Ein Hosenbein blau, das andere grau. Umgekehrt ein Ärmel blau, der andere grau. Die verdrehte Farbigkeit sollte an die moralische Verdrehung des Trägers erinnern und signalisierte, hier ist höchste Vorsicht geboten, so Historikerin Latrobe.
Das Gefängnis war ursprünglich ein Getreidespeicher oder eine Getreidemühle. Danach wurde Port Arthur zum Hochsicherheitsgefängnis. Es gab eine Krankenstation, eine katholische Kapelle und sogar eine Bücherei mit 13.000 Bänden. Die Idee war, aus den Sträflingen bessere Menschen zu machen. Die privilegierten Gefangenen hatten einen eigenen Schlafsaal und brauchten keine Fußeisen zu tragen, anders als die schweren Jungs. Sträflinge der Kategorie 7 hatten 18 Kilogramm schwere Fußeisen. Level 7, he'll be in heavy leg irons, around
18 kilo. Dieser vierstöckige Zellenblock ist das Zentrum von Port Arthur, ein gelbliches, langgezogenes Gebäude. Von dem Bau, in dem einst 484 Strafgefangene lebten, stehen nur noch die Außenmauern, die wie ein steinernes Skelett an die Doing Time erinnern, die Zeit, die die Sträflinge im Gefängnis einsaßen. Altehrwürdig erscheint der viktorianische Bau von außen. Wäre er eine Universität?
Die meisten Strafgefangenen waren junge Arbeiter zwischen 19 und 25 Jahren. Die wurden hier zum Aufbau des Landes gebraucht. Der jüngste Häftling war 9,5 Jahre alt. Auch deshalb gehört das Gefängnis zum UNESCO-Welterbe. Port Arthur hatte das erste Jugendgefängnis des British Empire.
Die aus dem British Empire verbannten Strafgefangenen waren nichts anderes als billige, nützliche und überall einsetzbare Arbeitskräfte, um den 5. Kontinent zu erschließen. Vor allem für die britischen Siedler, die Schwierigkeiten hatten, sich in der unwirtlichen Gegend eine Existenz aufzubauen.
At the beginning, when the colony first requested convict labor, they said they were very clear and they said we want only men.
Im 19. Jahrhundert, als das koloniale Australien Sträflingsarbeit zum Aufbau benötigte, wollte man nur Männer. Sie sollten jung und stark sein und nach Ende der Haft hier ansässig werden. Man wollte sie zu guten, produktiven Bürgern erziehen. Doch irgendwann war es genug und die Leute sagten, dass sie keine Sträflinge mehr für den Aufbau wollten. Okay, hieß es aus England, ein paar Jahre noch und dann ist Schluss. Aber in der Zeit schickten sie uns die schlimmsten Verbrecher, die sie finden konnten. Mörder, Gewalttäter, Vergewaltiger und so weiter. Das war für die Briten die Gelegenheit, sich noch schnell der übelsten Typen zu entledigen.
They found all the really all the murderers, the violent criminals, the rapists and so on, and they sent all those men because they saw that was their opportunity to get all of those guys out of their system.
sagt Luke Donegan. Der großgewachsene Endvierziger ist Historiker und Museumsdirektor. Und so ist die Geschichte Port Arthurs und Tasmaniens untrennbar mit den Sträflingen verbunden. Viele heutige Tassies, wie sich die Einwohner Tasmaniens stolz nennen, haben Wurzeln in der ganzen Welt. Und es wird einem bewusst, dass Australien als Nation auch hier durch die Arbeit von Strafgefangenen entstanden ist. Liz Latrobe zeigt uns auch den Ort, wo einst der Peitschenblock stand. Hier wurden Verstöße gegen die Lagerordnung geahndet. Mit nacktem Oberkörper an Händen und Füßen angebunden, bekamen die Häftlinge Schläge mit einer mehrsträngigen Peitsche, der neunschwänzigen Katze. Offene Wunden waren die Folge, die mit Salz desinfiziert wurden. Fiel ein Häftling dabei in Ohnmacht oder waren die Wunden zu tief, so unterbrach der anwesende Arzt die Bestrafung. Die Reststrafe wurde fällig, sobald der Sträfling wieder gesund war. Doch mit der Aufklärung kamen neue Ideen auch nach Port Arthur.
Man hörte auf, die Gewehre auf die Sträflinge zu richten und sie auszupeitschen. Stattdessen wurde die Einzel- oder Isolationshaft eingeführt. Man sperrte die Häftlinge in eine kleine Einzelzelle. Nur eine Stunde pro Tag durften sie raus, um sich zu bewegen. Aber noch wichtiger war, man durfte nicht sprechen. Also totale Isolation und absolutes Schweigen. Die Häftlinge mussten in ihren Zellen arbeiten. Ruhige Arbeiten wie Buchbinden, Besenbinden und Korbflechten.
Total isolation and absolute silence. You're expected to work in your cell, you do quiet work like bookbinding, broom making, basket weaving, things like that.
Achtzehnhundertachtundvierzig wurde in Port Arthur die Isolationshaft eingeführt. Statt die Gefangenen bei Vergehen oder Fluchtversuchen auszupeitschen, unterwarf man sie von nun ab der stillen Strafe. Man ging davon aus, dass körperliche Züchtigung die Häftlinge nur stärker mache, psychische sie dagegen schwäche. Zur Isolationshaft gehörte, dass zu jeder Tages- und Nachtzeit absolute Stille herrschen musste. Die Gefangenen hatten keinerlei Kontakt untereinander, durften nicht sprechen und nur für eine Stunde am Tag mit Kapuzen bedeckt aus ihren winzigen Einzelzellen ohne Fenster. Sie wurden mit ihrer Zellennummer angesprochen und waren angehalten, über Bibelstudium und innere Einkehr Einsicht in ihre Taten zu gewinnen, um bessere Menschen zu werden. Sogar beim obligatorischen Kirchenbesuch wurden die Häftlinge einzeln in die Kapelle geführt, in der sich Kabinen befanden, die den Blick- und Körperkontakt mit anderen Insassen unterbanden. Hinter den meterdicken Mauern konnte niemand die Schreie der Sträflinge hören, die in den Wahnsinn getrieben wurden. Mit dieser Form des psychischen Strafens wollte man die Gefangenen ihrer Identität berauben, sagt Liz Latrobe.
4 to 12 months in that system would subdue the most hardened criminal.
Nach 4 bis 12 Monaten hatte man selbst die härtesten Kerle unterworfen, gebrochen. Wenn die Tür hinter dir geschlossen wurde, war es stockfinster. Es gab kein Tageslicht. Die Wände waren so dick, dass man keine Schreie hören konnte. Bis zu 30 Tage wurde man in diese Zelle gesteckt, bei Brot und Wasser. Das war kein schöner Ort.
Port Arthur sei ein Monument für die Geburt des Gefängnisses, schrieb der französische Philosoph und Diskurstheoretiker Michel Foucault. Bis zum 18. Jahrhundert wurden die Körper der Delinquenten mittels Martern grausam zugerichtet und bis zum langsamen Tod hin gequält. Mit dem Zeitalter der Aufklärung veränderte sich dies. Der Mensch wurde allmählich als Wesen mit einer Seele wahrgenommen und ihm die Fähigkeit zum Lernen zuerkannt. Die Strafe zielte jetzt auf die Zukunft ab und ihre Hauptfunktion diente der Vorbeugung. Die seelische Gewalt betrachtete Foucault als Disziplinierungsmaßnahme. Diese Art zu strafen war in Port Arthur auf eine kalte Art und Weise modern. Isolationshaft in winzigen Zellen, ohne Licht und ohne Hörkontakt zur Welt. Port Arthur zeigt, was Foucault herausgearbeitet hat, wie vereinbar die schrecklichsten Formen des Überwachens und Strafens sind mit den höchsten Zielen und Werten des Liberalismus. Zugleich ist Port Arthur eines der besten Beispiele für das Panoptikum-Modell, also die architektonische Gestaltung von Gefängnissen oder Fabriken, um die Überwachung vieler Menschen durch wenige Bewacher zu ermöglichen. Die Idee dafür stammt aus der Feder des britischen Philosophen und Begründer des klassischen Utilitarismus, Jeremy Bentham.
Das Panoptikum-Gefängnissystem hatte für die Regierung einen riesigen Vorteil. Man brauchte weniger Wachen, um seine Insassen zu bewachen, was wiederum die Kosten senkte. Im Mittelpunkt des Panoptikums hier in Port Arthur gibt es eine zentrale Halle, von der sich sternenförmig die Korridore mit den einzelnen Zellen anschließen. So können die Wachen in der zentralen Halle alle Flügel bewachen, sehr wirtschaftlich also.
Economics.
Where is my wandering boy tonight, the boy of my tender years?
Was wurde aus den verurteilten Häftlingen? In Hochzeiten lebten bis zu 1200 Gefangene in Port Arthur. Insgesamt waren hier zwischen 1830 und 1853 rund 12.500 Häftlinge untergebracht. 1853 wurden die Sträflingstransporte eingestellt. Danach kamen keine neuen Gefangenen mehr nach Tasmanien. 1877 schließlich wurde das Gefängnis geschlossen. Die meisten Häftlinge wurden nach ihrer Entlassung Siedler. Knapp 1800 starben vor ihrer Entlassung. Viele wurden auf der nahen Insel der Toten begraben. Die rechtschaffenden Soldaten, Wächter und ihre Familien erhielten einen Grabstein mit ihren Namen, nicht aber die Deportierten. Ihre sterblichen Überreste wurden namenlos in der Erde verscharrt. Nach christlicher Vorstellung landeten sie sowieso in der Hölle. Wozu den Aufwand betreiben und ihrer gedenken? Heute ist das Bewusstsein ein anderes. Es waren die Sträflinge, die mit ihrer Händearbeit die gesamte Infrastruktur Tasmaniens schufen. Straßen, Brücken, Häfen, Leuchttürme, Schulen und Krankenhäuser. Viele heutige Tassies, wie sich die Einwohner Tasmaniens stolz nennen, haben Wurzeln in der ganzen Welt. Denn die aus dem British Empire verbannten Strafgefangenen kamen aus England, Irland, Schottland, aber auch Indien, Kanada und der Karibik. Sie waren vor allem billige Arbeitskräfte für die britischen Siedler, die Schwierigkeiten hatten, sich in der unwirtlichen Gegend eine Existenz aufzubauen. Orte wie Port Arthur machen deutlich, dass Australien als Nation durch die Arbeit von Strafgefangenen entstanden ist.
Ein etwas anderer Blick auf die Geschichte Australiens war das von Michael Marek, der auf der Insel Tasmanien, genauer gesagt in Port Arthur unterwegs war.
Thank you.
Kanada ist bekannt für seine unberührte Wildnis. Die riesigen Nationalparks im Westen mit ihren Gipfeln, Gletscherseen und ausgedehnten Waldlandschaften. Doch auch am Rande der Metropolregion Toronto gibt es einzigartige Biotope zu entdecken. Hier meandert der Rouge River durch dicht bewachsene Talkessel und offene Schilfgebiete. Vor fast 10 Jahren wurde diese Landschaft zum ersten urbanen Nationalpark Kanadas erklärt. Die Idee dahinter, Mensch und Naturschutz zusammenzubringen. Der Rouge National Urban Park bewahrt deshalb nicht nur die wilden Feuchtgebiete, sondern auch die angrenzenden Kulturlandschaften mit ihren Feldern und Bauernhöfen. Kann es gelingen, Stadtleben und Wildnis zu verbinden? Lydia Kobi war am Rouge River unterwegs.
Es ist einer dieser Tage, an dem man zum ersten Mal spürt, dass sich der Frühling ankündigt. Der Wind, der vom Ontariosee bläst, ist nicht mehr ganz so bissig. In den Teichen der Marschlandschaft, die sich landeinwärts öffnet, jagen Kormorane und Pfeifschwäne übers Wasser. Janet Sumner hält sich die Hand als Sonnenschutz vor die Stirn.
Das ist einer meiner Lieblingsplätze im Rouge. Der Aussichtspunkt am Teich, den mag ich, seit ich das erste Mal im Winter hier war. Alles war gefroren und es war ein sehr kanadischer Moment, denn überall auf dem See fanden Eishockeyspiele statt. Ich liebe diesen Blick.
Janet Sumner ist Geschäftsführerin der Naturschutzorganisation Wildlands League. Zusammen mit ihrem Kollegen Dave Pierce will sie an der Mündung des Rouge River zeigen, wie man sich einen Nationalpark inmitten eines urbanen Ballungsgebietes vorstellen muss. Das Zentrum der Millionenstadt Toronto ist nur 30 Kilometer entfernt. Eine Vorstadtsiedlung reiht sich hier an die nächste. Den Weg zur Flussmündung säumen Rohrkolben und Schilf. Plötzlich huscht ein braunes, marderähnliches Tier über den Boden.
Oh, wow. Ja.
Ein amerikanischer Nerz, ruft Dave Pierce. Die kleinen Raubtiere sind eine von fast 2000 Tier- und Pflanzenarten, die der Rouge National Urban Park beherbergt. Darunter einige bedrohte Gattungen. Hier leben Biber, Kojoten und Schildkröten. Auch Schwarzbären und Rotluchse wurden schon gesichtet.
Sie gehören zu den geheimnisvolleren Tieren. Man sieht sie nicht. Aber schon ihre Spuren zu finden, ist eine echte Entdeckung. Es ist toll zu sehen, wie viele Tiere zurückkommen und hier leben.
Seit 2015 stehen knapp 80 Quadratkilometer rings um den Rouge River unter Naturschutz. Kanadas erstem urbanen Nationalpark gingen jahrelange Verhandlungen voraus. Zwischen Regierungsvertretern, Nationalparkverwaltung, Indigenen und Umweltgruppen. Vor allem letztere hatten sich dafür eingesetzt, das vielfältige Ökosystem im Rouge-Tal vor der vorrückenden Bebauung zu schützen. Denn die Uferlandschaften rings um den Fluss tragen nicht nur zu einer besseren Wasserqualität bei. Vögel und Schmetterlinge nutzen sie auch als Wanderrouten. Die Herausforderung damals? Man musste die Bauern ins Boot holen. Schließlich machten ihre Felder mehr als die Hälfte der Nationalparkfläche aus. Ein Alleinstellungsmerkmal, das sich der Park bewahrt hat. Janet Sumner erinnert sich.
Die Arbeit mit den Farmern war notwendig, um den Park zu schaffen. Es gab aber durchaus Unstimmigkeiten zwischen Landwirtschaft und Umweltschützern. Um Brücken zu bauen, war unsere Arbeit unerlässlich, also vor allem mit den Bauern zu reden. Und wir haben uns dann darauf geeinigt, dass sie mithelfen würden, das ökologische Gleichgewicht wiederherzustellen, den Park zu entwickeln. Und wir wiederum nicht versuchen, sie loszuwerden, sondern sie vielmehr als Partner zu sehen.
Einer der Farmer im Nationalpark ist Pierce Pragen. Zusammen mit seiner Schwester Amy zieht er in einem Gewächshaus Salatpflanzen heran. Etwa 500 Regenbogenforellen helfen ihm bei der Anzucht. Aquaponik nennt sich dieses innovative Verfahren. Pierce öffnet die Klappe des Fischtanks und wirft Futter ins Wasser.
Hier ist alles Bio. Im Prinzip schlägt man zwei Fliegen mit einer Klappe. Man züchtet Fische und nutzt zugleich deren Nitrate, um Kulturpflanzen anzubauen.
Das Prinzip ist relativ einfach. Bakterien wandeln die Ausscheidungen der Fische in Nitrat um. Ein wichtiger Nährstoff für Pflanzen. Das Nitrat leitet Pierce Pragen in die Wasserschalen, in denen sein Salat wächst.
Im Moment haben wir hier drin ungefähr 10 unterschiedliche Kulturen. Rote und grüne Kresse, Römersalat, Pak Choi, Blattsalat. Und dann haben wir noch Rucola, ein bisschen Petersilie und Kopfsalat.
Als Pierce und Amy Spraggan ihre Farm vor etwa 4 Jahren eröffneten, bestand der Rouge-Nationalpark schon einige Zeit. Die meisten Bauern pachten ihr Land seitdem vom Staat. Sie versprechen, nachhaltig zu wirtschaften. Zusammen mit der Parkverwaltung begrünen sie zum Beispiel Feldränder oder stellen natürliche Wasserläufe wieder her. Das Konzept ist nicht unumstritten. Manche sagen, die Naturschutzbestimmungen sind im Vergleich zu anderen Nationalparks zu schwach. Andere heben hervor, mit dem Schutz des Agrarlandes verhindere man, dass sich die umliegenden Städte weiter ins Grün fressen. Amy Spraggan steht an der Theke des Hofladens. Hinter der Glasscheibe liegen Salatköpfe und Kräuter. Dass sie und ihr Bruder im Nationalpark anbauen, findet sie wunderbar.
Es ist für uns eine Mahnung. Unser ganzes Prinzip ist ja Nachhaltigkeit. Wie können wir Lebensmittel produzieren, ohne die natürlichen Ökosysteme zu schädigen? Wir reißen ja keine Felder auf, wir sprühen nichts, wir produzieren im Prinzip keine Abwässer. Aber wenn man im Rouge anbaut, hat man auch diese dringende Mahnung: Verschmutze nichts um dich rum, denn du bist hier von so viel Natur umgeben.
Okay, don't mess up anything around you because you're just surrounded by all this nature.
Der Mensch hat das Rouge-Tal, das die Gletscher der letzten Eiszeit einst formten, in vielerlei Hinsicht geprägt. Europäische Siedler transportierten auf dem Fluss Baumstämme für den Schiffbau. Es gab Apfelplantagen und Ausflugslokale. Und in den 70er Jahren sollte hier sogar ein zweiter Flughafen für die Metropolregion Toronto entstehen. Die Idee wurde nie Wirklichkeit, denn Notwendigkeit und Nutzen des Projekts waren von vornherein umstritten. Also holte sich die Natur das Land zurück.
Okay, I'm going to show you a map. Yeah. We're here. Mm-hmm. And we're going to walk along here.
Larry Noonan fährt mit dem Finger über eine Landkarte. Er ist ehrenamtlicher Wanderführer, Hobbyhistoriker und interessiert sich vor allem für die menschlichen Spuren im Rouge-Nationalpark.
Meine Frau und ich führen hier jeden Mittwoch eine Wanderung an. Ich glaube, einmal wurde die Wanderung wegen eines Gewitters abgesagt. Aber ansonsten sind wir durch strömenden Regen und durch Eis gewandert. Wir haben nie aufgehört.
Schon nach ein paar Sätzen wird deutlich, dass Larry Noonan fast jeden Stein im Rouge-Tal kennt. Da, die Mauer. Früher war das mal ein Imbiss. Und dort, hinter der Lichtung, hat man die Überreste einer 700 Jahre alten indigenen Siedlung entdeckt. Er bleibt an einem sprudelnden Seitenarm des Rouge River stehen und kramt ein Foto hervor. Eine Szene aus dem frühen 20. Jahrhundert.
At least 3 sites along the Rouge that I found.
Ich habe mindestens 3 Plätze entlang des Rouge gefunden, die als Schwimmbecken genutzt wurden. Das sah dann wie auf diesem kolorierten Foto aus. Das ist genau hier. Die Kinder, die Leute sitzen also hier unten, während das Wasser über sie hinwegfließt. Da waren hunderte Leute. Sie kamen am Samstag und Sonntag und trafen sich zum Beispiel zum Kirchenpicknick. Ziemlich oft sogar.
Viele der menschlichen Spuren sind für das unerfahrene Auge nicht mehr sichtbar. Die Nationalparkverwaltung hat große Anstrengungen unternommen, die Ökosysteme der Feuchtgebiete und Laubwälder wiederherzustellen. Sogar der bedrohte atlantische Lachs soll in den Rouge River zurückkehren. Trotzdem bleibt der Naturschutz ein schwieriges Unterfangen. Mehrere Straßen zerschneiden den Park, dazu eine Bahnlinie, eine Pipeline. Es gibt anhaltenden Streit darüber, wo man neue Bauflächen für die wachsende Metropole Toronto gewinnen kann.
Gerade versucht die Parkverwaltung, all die Probleme hier drin anzugehen, zum Beispiel das illegale Ablagern von Müll. In einem Park dieser Größe ist es eben leicht, einen einsamen Ort zu finden. Nach dem Motto, wirf dein Zeug hin und hau ab. Das passiert nicht jeden Tag, aber es passiert. Und das ist ein Problem.
Zurück am Ufer des Ontariosees. Manchmal, wenn sie den Sand und die Wellen betrachte, fühle sie sich wie in der Karibik, lacht Naturschützerin Janet Sumner. Sie wisse, dass es im Rouge-Nationalpark viele Interessenkonflikte gebe. Das ändere nichts daran, dass man auch in den urbanen Regionen Ökosysteme erhalten müsse. Vor allem, wenn Kanada sein selbstgestecktes Ziel erreichen will, bis 2030 30% seiner Fläche unter Schutz zu stellen.
Where do those swans go?
Wohin ziehen zum Beispiel die Schwäne? Man muss anfangen, darüber nachzudenken, dass dieser Ort nicht nur mit der unmittelbaren Umgebung verbunden ist. Er liegt auch auf der Wanderroute für Monarchfalter, Schwäne und Schwalben. Wenn es ihn nicht gäbe, wären die Wanderrouten unterbrochen. Man muss also darüber nachdenken, wie die Natur funktioniert. Denn das Ziel sind gesunde Ökosysteme.
Janet Sumner wendet sich vom See ab und steuert auf eine Fußgängerbrücke zu. Sie will nachsehen, ob die Schwalben schon zurück sind.
Lydia Jacobi hat sich einen urbanen Nationalpark in der Nähe von Toronto angeschaut. Mit diesen Eindrücken aus Kanada endet unser Sonntagsspaziergang für heute. Aber wissen Sie was? Sie müssen nicht mal eine Woche warten, bis wir uns wiederhören. An Christi Himmelfahrt bzw. Vatertag, also kommenden Donnerstag, gibt es einen extra Feiertagsspaziergang von 11 bis 13 Uhr, bei dem wir unter anderem einen schönen Kajakausflug in der Dordogne machen werden. Wenn Sie mir Anregungen oder Kritik schicken wollen, schreiben Sie gerne an sonntagsspaziergang@deutschlandfunk.de. Ich bin Laura Kingston und das hier ist Drake mit Passion Fruit.
Hold on, fuck that. Fuck that shit. Hold on, I got to start this motherfucking record over again. Wait a minute. Fuck that shit. Still on this motherfucking record. I'ma play this motherfucker for y'all. Hey, y'all get some more drinks going on. I sound a whole lot better.
Ritualistic, cleansing my soul of addiction for now, 'cause I'm falling apart. Yep, tension between us just like picket fences. You got issues that I won't mention for now, 'cause we're falling apart. Passionate from miles away, passive with the things you say, passing up on my always. I can't blame you, no, no. Passionate from miles away, passive with the things you say, passing up on my always. I can't blame you, no. Passing up on my always, I can't blame you, no.